Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein, herzlich willkommen zu dieser Folge unseres kleinen Podcasts. Lassen Sie uns heute... Augstein, hören Sie?
Ja, ganz kurz, Moment, ganz kurz. Ich habe noch ein Telefonat. Da. Kommst du, Molska, da. Dobri den. Da. Nastrovje. Kommst du, Molska. Entschuldigung, ich habe noch ganz kurz mit meinem russischen Führungsoffizier geredet und mir meine Anweisung für diese Sendung geholt und auch geguckt, ob das Geld wie jeden Monat auf meinem Konto gelandet ist, denn ich bin fünfte Kolonne Moskau. Ich bin im Prinzip ein Putin-Agent. Wussten Sie das nicht?
Doch, ich wusste das immer.
Ja, Sie haben mich ja auch schon erkannt. In der FAZ kann man ja lesen, dass Sie in unserem kleinen Format hier zu mir gesagt haben, ich sei fünfte Kolonne Moskau. Ich dachte, Sie meinen das nicht so ganz ernst. Der Bayerische Verfassungsschutz, der hat es ernst genommen und hat die kleine Zeitung, mit der ich zu tun habe, den Freitag in eine Liste von Medien genommen, die auffallen, weil sie so russlandfreundlich sind. Und bei Twitter haben dann irgendwelche Ukraine-Trolls mich hingehängt als fünfte Kolonne Moskaus. Ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen wenigstens ein schlechtes Gewissen haben, weil letztlich geht das natürlich auf Sie zurück, ne?
Mein Arm reicht bis nach München, bis nach Pullach. Nein, das ist jetzt die BND. Also bis zum Verfassungsschutz des stolzen Landes Bayern. Das, finde ich, gebe ich zu, erschreckt mich jetzt auch ein bisschen. Also, dass Sie, wie soll man sagen, in verblendeter Art und Weise Narrative und Sichtweisen und Argumentationsketten der russischen kriegstreibenden Seite übernehmen, das ist mir auch aufgefallen. Aber das würde ich Ihnen jetzt nicht als böswillige Strategie und Verschwörung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland auslegen, sondern eher so als Jugendsünde.
Das finde ich ganz, ganz, ganz reizend, wenn man mal ein fortgeschrittenes Alter nimmt. Man könnte es auch für Meinungspluralismus halten oder man könnte auch sagen, all das sind Themen, die in einer freien, offenen Gesellschaft mit besseren oder schlechteren Argumenten diskutiert werden können. Oder man kann eben sagen, das hier ist fünfte Kolonne Moskaus, wir machen es zum Gegenstand von Verfassungsschutzberichten oder eben von irgendwelchen Ukraine-Trollen im Internet. Ganz kurz, was ich daran echt lustig finde, ich letztlich sowas auch alles immer egal und Twitter ist eh die Hölle und so. Aber wir reden doch immer über die russische Desinformation im Netz. Die gibt es zweifellos, bin ich absolut sicher. Ich habe jetzt festgestellt, die ukrainische gibt es eben auch. Ich würde sagen, wie ein abgewandeltes Trump-Zitat, bad people on both sides.
Das, und jetzt werden wir dann doch ernst, ist natürlich eine abgrundtiefe Sauerei. Die russische Desinformation, die mit voller Absicht, und da zähle ich Sie nun wirklich nicht dazu, aber die es existiert, die mit voller Absicht Lügen verbreitet, um das Land zu destabilisieren, weil sie bestimmte Leute erreichen, die es entweder nicht besser wissen oder nicht besser wissen wollen, in eins zu setzen mit der vielleicht auch überzogenen und ein bisschen engstirnigen Suche von sehr engagierten Ukraine-Freunden oder meinetwegen auch Trollen nach Leuten, deren Meinung ihnen nicht passt, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ja. Naja, weil hinter dem System der russischen Desinformation dann gerne auch mal Mittel wie Mord und Totschlag stehen oder das Umbringen eines Dissidenten, eines Oppositionellen im Gulag. Hören Sie sich mal die Geschichte an des Mannes, der freikam, weil man hier den Tiergartenmörder nach Russland hat laufen lassen.
Herr Blume, das weiß ich auch. Jetzt, wir sind ja auf so einer halben flachsenden Ebene, wollen wir es jetzt bitte jetzt hier nicht mit Mord und Totschlag vermischen. Mir ging es wirklich nur darum zu sagen, dass Desinformation keine Spezialität der Russen ist. Das ist alles, ich glaube, das ist einfach so.
Ich finde, im Desinformationswettbewerb führen die Russen ganz schön deutlich. Und zwar A, in der Wahl der Mittel, B, in den Zielen und C, in der Intensität.
Jeder Manipulator fängt mal klein an.
Sie meinen, das ist dann ein Manipulinchen?
Genau, und ich finde, damit können wir das Thema dann auch beiseite legen und uns wichtigeren und ernsteren Themen zuwenden.
Ja.
Nämlich das Thema, über das jetzt alle reden, Migration. Ist übrigens interessant, wir haben in diesem Land gar keine anderen Probleme. Also Digitalisierung, Bildung, Infrastruktur, Eisenbahn, Wirtschaftsniedergang, Strukturwandel, Energiewende. Das spielt alles gar nicht so eine große Rolle. Das einzige, wirklich große, bedeutende, wichtige Thema ist die Asylantenflut. Wir werden ja überschwemmt von Asylanten. Es kommen immer mehr Ausländer nach Deutschland, destabilisieren die Verhältnisse, bringen die Bundesrepublik in eine existenzbedrohende Situation. Deshalb möchte Friedrich Merz in der EU die Notlage erklären und deswegen irgendwelche Sachen machen,
Wollen wir mal der Reihe nach vorgehen?
Ja, Sie, merken Sie eben, Sie denken, ich mache Witze. Das, der Teil, der erste Teil stimmte nicht. Der Teil, dass Friedrich Merz die Notlage erklären will, der stimmt schon. Der hat doch nicht mehr eine Tassen im Schrank.
Also, die Notlage, die man erklären kann, als Nationalstaat in Richtung der Europäischen Union, um zu sagen, Achtung, wir können eure Gesetze und Richtlinien und so weiter, die wir alle unterschrieben haben, nicht anwenden oder zeitweilig nicht anwenden, ist in Deutschland natürlich nicht gegeben. Da hängt die Latte sehr, sehr hoch und das ist auch verdammt gut so, weil sonst hätten sich solche Trolle, und das sind dann echte Trolle, wie Viktor Orban längst dieser Gelegenheit, dieser Möglichkeit bedient. Also das war eins übers Ziel, gar keine Frage. Dass Sie jetzt das Thema klein machen wollen, indem sie auf andere große Themen verweisen, ist, Entschuldigung, widersinnig. Wenn Sie verfolgt haben, was die Generaldebatte im Deutschen Bundestag zwischen Scholz und Merz ergeben hat, dann muss man schon ganz klar sagen, dass der Problemaufriss, den der Oppositionsführer abgeliefert hat, von der Migration bis zur wirtschaftlichen Stagnation und dem allgemeinen, wenn man so will, gefühlten Niedergang reichte. Der hat also die gesamte Problemlage aufgerissen. Es scheint nur so, dass der Bevölkerung, größere Teile davon, ausweislich bestimmter Wahlergebnisse und Umfragen, die Migrationsfrage gerade besonders auf den Nägeln brennt und es wird langsam mal Zeit, etwas zu tun. Da ist schon eine Menge getan worden. Die Sachen werden Zug um Zug in Kraft treten bzw. ihre Wirkung entfalten. Und trotzdem braucht es ein Signal. Wir hatten das schon ein, zwei Mal. Es braucht ein Signal, so in der Tat geht es nicht weiter.
Wir sollten jetzt, also ich ändere jetzt mal meine Tonlage und auch das Sprechtempo, weil man sich selber ja immer so reinredet in die Rage und in die Pseudowitzigkeit und in die Polemik und so. Dieses Thema ist aber nicht lustig und es ist wahnsinnig kompliziert. Es muss jetzt mal was passieren. Es geht so nicht weiter. Ohne Zynismus, ohne Sarkasmus. Liegt das nur an dem Anschlag von Solingen, der... Da, finde ich, hatte die SPD-Politikerin ja recht, als sie gesagt hat, das ist natürlich ein tragischer, trauriger, schrecklicher Einzelfall, denn es werden ja nicht jeden Tag auf diese Weise Leute ermordet von irgendwelchen Menschen. Also deswegen muss jetzt praktisch ganz schnell etwas passieren, auf ein einziges Ereignis hin. Finden Sie nicht, dass so diese Art Politik zu machen immer falsch ist, ganz egal, worum es geht?
Das finde ich nicht. Solingen, auch das hatten wir schon, verbindet ja auf drastische, schreckliche, aber klar sichtbare Art und Weise zwei Themen, islamistischen Terror und das Funktionieren oder eben nicht Funktionieren des deutschen Asylrechts bzw. seines Vollzuges. Der Mann ist ein islamistischer Terrorist, der hat sich irgendwo radikalisiert, dem hätte man vorbeugen können und so weiter. Gleichzeitig war er jemand, der längst das Land hätte verlassen müssen, was an den Kompliziertheiten, Unzulänglichkeiten und dem mangelnden Willen der Behörden gescheitert ist.
Aber da können Sie doch jetzt nicht nur, weil die Leute das Gefühl haben, es ist schon zu lange zu wenig passiert, dann plötzlich sagen, okay, dann lösen wir diese Probleme jetzt alle ganz schnell mit einem Schnitt. Das ist das, was mich so stört. Ich glaube Ihnen, ich will mich gar nicht mit Ihnen da streiten und sagen, ich glaube, da ist viel zu wenig passiert in nur einem viel zu langen Zeitraum. Das glaube ich auch. Offenkundig, denn sonst hätte das ja so gar nicht passieren können. Aber daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, wir müssen jetzt sofort handeln und alle Regeln außer Kraft setzen, ist ein Überschießen. Und ich meine ganz kurz, es ist vielleicht eine Technikalie, aber es ist natürlich ein zentraler Punkt. Friedrich Merz und CDU sagen, wir müssen an der Grenze zurückweisen. Also es kommt einer an die deutsche Grenze und sagt Asyl und Merz sagt, wenn bestimmte Voraussetzungen sind, müssen wir ihn zurückweisen. Also wir lassen ihn nicht ins Land, beziehungsweise wenn wir ihn 20 Kilometer im Inland noch antreffen, bringen wir ihn wieder zurück. Nach EU-Recht geht das nicht. Und das weiß Merz und das wissen Sie auch. Für ihn ist das aber die zentrale Forderung. Jetzt nochmal, wollen Sie, dass wir das EU-Recht brechen an so einem zentralen Punkt? Also ist unsere Notlage so groß? Und da würde ich sagen, nein, das halte ich für populistische Politik.
Also noch einmal, die Notlage auszurufen wäre viel zu viel, das würden Sie niemals.
Aber es ist für Merz der zentrale Punkt, ganz weil er weiß, er kann anders die Zurückweisungen nicht machen, Herr Blume. Nee. Sie tun so, als könnte man das so beiseite wischen. Es ist keine Technikalie. Ohne die Notlage kann er gar nicht zurückweisen.
Die Rechtslage ist doch folgende. Es gibt das Grundgesetz und es gibt sich darüber dadurch hinweg verknotendes EU-Recht. Das Grundgesetz sagt, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, und das kommt jeder, der zu Fuß nach Deutschland kommt, weil halt Deutschland von nur sicheren Nachbarstaaten umgeben ist, hat kein Anrecht auf ein Asylverfahren. Darüber wölbendes EU-Recht sagt, jemand, der die Europäische Union betritt, hat ein Recht auf ein Verfahren nach gängigen europäischen Standards, da wo er ist. Oder aber eben da, wo er als erstes die EU betritt. Und dann wird es nun langsam unsicher. Wenn es um Zurückweisungen geht, wäre es rechtlich, sagen zumindest viele Juristen und andere Juristen sagen das Gegenteil, durchaus möglich zu sagen, niemand kann an der deutschen Grenze ein Asylverfahren beantragen, sich wünschen, weil er sich schon woanders hätte registrieren lassen müssen, um es dort zu bekommen. Ergo muss er zurück in diese Richtung. Die Prüfung, wohin er zurück muss, weil er dort sein Asylverfahren bekommen müsste eigentlich nach geltendem EU-Recht, würde im Inland stattfinden und sich dauern und sich ziehen. Und das heißt, man muss ihn einmal reinlassen, das prüfen und ihn dann wieder rausschieben. Das dauert, das geht deutlich zu langsam, das will jetzt die Bundesregierung ändern. Und es reicht Friedrich Merz nicht, der sagen möchte, nein, vorne an der Grenze sagen wir, du kommst hier erst gar nicht rein.
Das geht halt nicht. Und wenn die Ampel ihm das nicht zugesteht, sagt er, dann rede ich nicht mehr mit euch. Ganz kurz, es ist ein komplexes Thema. Ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen zu diesem ganzen Prozedere. Und dann können wir gerne noch weiter darüber reden, über die Ekligkeiten dieser Sachen. Warum kann Friedrich Merz eigentlich die Ampel bei diesem Thema so vor sich hertreiben? Warum hat die Ampel eigentlich gesagt, wir laden dich zu Gesprächen ein? Wir haben doch gar keine große Koalition mehr. Er ist doch gar nicht in der Regierung. Wir haben doch eine Regierung gewählt, damit die Politik macht, die Leute wollen, die diese Regierung gewählt haben. Wenn die Leute gewollt hätten, dass Friedrich Merz die Migrationspolitik macht, hätten sie ihn ja vielleicht gewählt. Haben sie aber gar nicht. Warum lassen sie den da überhaupt mitreden? Der soll gefälligst die Klappe halten und auf der Oppositionsbank schimpfen. Der darf gar nicht mitregieren.
Der darf nicht?
Nein.
Wir müssen ihm all die Förmchen wieder wegnehmen.
Er ist nicht gewählt.
So, okay, jetzt im Ernst. Natürlich regiert Friedrich Merz nicht mit seiner CDU, CSU, außer die Bundesregierung versucht eine Verfassungsänderung. Und wir kommen sicherlich gleich noch drauf. Das wäre der beste Weg übrigens. Und dann bräuchte es natürlich die Opposition, weil sonst die Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt. Für all das, was die Bundesregierung jetzt machen will, hat sie ihre eigene Mehrheit. Und wenn die nicht langt, dann sollen sie es halt bleiben lassen. Das heißt, wenn die Hälfte der Grünen nicht mitstimmt und es keine Mehrheit für solche Unterfangen gibt, dann passiert es eben nicht. Dazu braucht es Friedrich Merz nicht und seine CDU nicht. Und das hat er offenkundig nicht erkannt, dass er in Wahrheit gar keinen Hebel für diese Gespräche in der Hand hatte, weil seine Stimmen im Deutschen Bundestag für all das, was die Regierung vorschlägt, gar nicht benötigt werden, denn da ist es eine einfache Mehrheit und manchmal sogar nur eine Verordnung.
Sie meinen, das wusste er gar nicht, dass er nicht in der Regierung ist, war ihm gar nicht klar?
Er dachte, und vielleicht nicht ganz falsch, dass es eine gute Idee wäre, und das sagte Olaf Scholz auch, eine Art nationalen Schulterschluss hinzukriegen, zu zeigen, nein, es gibt hier eine demokratische Mitte, die hat große Unterschiede in manchen Sachfragen, aber bei bestimmten Grundsatzfragen, wie zum Beispiel jetzt der Asylpolitik, kann man was schon zusammen machen und dann sieht die Mehrheit im Deutschen Bundestag einfach besser aus, breiter aus, würdiger aus, als wenn es so eine hauchfeine Mehrheit ist. Das kann man schon vertreten, einen nationalen Schulterschluss, ein nationales Agreement der Vernunft zwischen diesen Parteien. Warum denn nicht? Hätte gut ausgeschaut. Aber dann hätten beide Seiten mit dem Willen zum Kompromiss da reingemusst. Und das war offenkundig nicht der Fall.
Ja gut, also wie gesagt, das ist so ein merkwürdiges konsensuales Regierungsprinzip. Dann brauchen wir weder Wahlen noch,
sehen,
noch Koalitionen und so, weil wenn man dann immer sagen kann, ey, wir können uns doch einfach von Fall zu Fall bei so Sachfragen zusammensetzen und mal gucken, miteinander reden, ist immer gut, ja, lass mal zusammen drüber reden, praktisch so der schlimmste Soziologie-Gewäsch-Topos der 70er, 80er, wir müssen uns einfach mal hinsetzen und ein bisschen drüber reden. Ich weiß nicht, das finde ich total absurd und ehrlich gesagt ist es, und pass auf, und jetzt kommen wir das, was mich eigentlich daran interessiert. Es ist natürlich Quatsch. Weder wollte Olaf Scholz mit Merz darüber reden, noch wollte Merz mit Olaf Scholz darüber reden. Der Witz bestand natürlich darin, dass beide dem jeweils anderen öffentlichkeitswirksam gesagt haben, oh natürlich, wir wollen in einer großen nationalen Gesamtanstrengung mit allen mittigen Kräften darüber reden. oh nee, die wollen aber gar nicht mit uns reden, dann sind die aber schuld. Und so ist es natürlich jetzt auch. Merz sagt, die SPD ist schuld und die Ampel ist schuld, dass aus den Gesprächen nicht richtig was wurde. Die Ampel sagt, Merz ist schuld, die CDU ist schuld und das ist echt unwürdig. Und das ist genau der Scheiß, der den Leuten so auf den Sack geht und zwar zu Recht und zwar allen, egal wie
die gewählt haben. Nein, da sind wir ja einer Meinung.
Ja, aber warum machen die das dann? Das wusste man doch vorher, dass das so endet.
Ich weiß es auch nicht. Auch Herr Scholz hätte sagen können, das lassen wir besser mal bleiben, weil die Verfassung ändern wollen wir ja gar nicht. Und das wäre der einzige Grund, mit der Opposition zu reden. So wie vor 30 Jahren, als die damalige Regierung mit der Opposition reden musste, um genug Stimmen zusammenzukriegen für eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung damals beim Asylrecht zu ändern. Übrigens gingen damals die Zahlen drastisch runter. Man war in exakt selben Situation. Man hatte das Gefühl, das Land fällt irgendwie auseinander, frisch wiedervereinigt. Und die Zahlen sind zu hoch der damaligen Flüchtlinge und Asylsuchenden. Also sie müssen runter. Und das ist jetzt wieder der Fall. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man versucht, Stück um Stück den deutschen Asylrechtsvollzug zu verschärfen, aber den Magneten, der die Menschen nach Deutschland zieht, und damit meine ich nicht das Bürgergeld, den lässt man laufen. Das heißt, man versucht, die Grenze jetzt besser zu schützen. Man versucht, die Bedingungen im Inneren, wenn die Leute dann doch hier drin angelangt sind und ihr Verfahren haben, echt eklig zu machen, anstatt zu sagen, wir schalten den Magneten aus. Und der Magnet ist, nur den Satz noch, der Magnet ist der Umstand, die in die ganze Welt kommunizierte Tatsache, dass wenn sie den deutschen Boden, die deutsche Grenze physisch erreichen, ein Asylverfahren bekommen und dieses Asylverfahren, ganz egal wie es ausgeht, in 9 von 10 Fällen ihnen ein Bleiberecht sichert. Das zieht die Leute nach Deutschland.
Sie meinen, das ist der Magnet. Der Magnet ist nicht sozusagen eher der, wie soll ich sagen, der Antimagnet, wie die Lebensverhältnisse in Afghanistan sind. Und dass Sie die Lebensverhältnisse, wenn Sie die Lebensverhältnisse für die Leute so schlecht machen wollen hier, dass sich die Flucht aus Afghanistan nicht mehr lohnt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie Sie sich das dann vorstellen, was hier passieren soll. Herrn Höcke würde davon sicherlich ein paar Sachen einfallen von der AfD. Das kann man schon sich so überlegen.
Aber auch
schon,
Entschuldigung, Sie verstehen mich jetzt miss. Ich habe ja gerade gesagt,
es ist nicht der Magnet, der die Leute, es gibt eine heraustreibende Kraft, nämlich die Lebensverhältnisse in Syrien und in Afghanistan, wo die Leute verprügelt werden, erschossen werden, nicht arbeiten können, wo es kein Wasser gibt, kein Krankenhaus für die Kinder und so weiter und so weiter. So, und der Zug, der Magnet ist einfach, dass die Menschen hier ein besseres Leben führen können. Ich glaube nicht, dass es am Asylsystem liegt. Anders gesagt, meine Vermutung ist, wenn sie das deutsche Asylrecht komplett abschaffen, werden die Menschen sich trotzdem auf den Weg nach Deutschland und nach Europa machen, um hier ein besseres Leben zu führen. Das ist einfach so.
Wenn Sie sagen, der Magnet ist die Aussicht, in Deutschland ein besseres Leben führen zu können, dann ist ja das, was ich gesagt habe, nur in anderen Worten. Es ist der Umstand, dass Deutschland aus der Hand gegeben hat, zu entscheiden, wer in diesem Land bleiben kann und wer nicht. Denn durch tausende von Regeln, die man unterschrieben hat, Gesetzen, Urteilen von Gerichten, ist es eben so, dass ganz unabhängig davon, ob sie wirklich Artikel 16a, Asyl, politische Verfolgung individuell geltend machen können, sie am Ende des Tages, am Ende der Verfahren, am Ende auch eines Klageweges vielleicht, bleiben können und ein besseres Leben führen können, das immer noch besser ist, deutlich besser vielleicht als das, aus dem sie geflohen sind. Aber das verschiebt die Ansprüche. Es gibt diesen Anspruch nicht in der Welt, in Deutschland leben zu können, weil es hier halt besser zugeht.
Aber das hier ist doch kein Rechthaberspiel. Sie wollen doch die Ängste der Leute nehmen vor unkontrolliertem Zuzug und vor unkontrollierten sozialen Bedingungen im Land. Das ist doch darum, worum es geht. Es geht doch nicht darum, irgendwie so Recht zu behalten. Ich habe die Kontrolle, ich habe das Recht in der Hand und so.
Nein.
Sondern es geht doch darum, Ergebnisse zu zeigen. Und was ich glaube, ist, dass mit dieser Art von Politik zeigen sie halt erstens keine Ergebnisse und ruinieren zweitens sozusagen die zivilgesellschaftliche Kultur in unserem Land. Das ist das Problem. Wenn Sie wollen, dass weniger Leute kommen, müssen Sie die Deals machen mit der Türkei und mit Tunesien, dass sozusagen die Menschen nicht mehr durchlassen. Das ist zwar auch irgendwie eklig, aber das funktioniert erstaunlich gut. Denn wenn die Tunesier ihre Wüste dicht machen, kommt da einfach keiner mehr durch. Wenn die libyschen Warlords ihre Strände bewachen, kann da gar keiner mehr ablegen. Das ist zwar auch ein Schweinegeschäft, aber es funktioniert verblüffend effizient. Naja, Schön ist das alles nicht, aber dann lieber die Leute gar nicht erst hierher lassen und ihnen auch nicht diese verderbliche Fahrt über das Mittelmeer zumuten, als, und wenn sie dann aber hier sind, die Ampel will sie jetzt in den Knast stecken. Das ist das, der haftähnliche Bedingungen. Ich meine, das ist doch Horror, da macht sich einer erst über den Weg über das Mittelmeer und kommt dann bei uns in den Knast.
Wir sind witzigerweise gar nicht so weit auseinander. Komisch, dass wir das nicht formulieren können. Wenn Sie sagen, die Tunesier sollen verhindern, dass jemand kommt. Die libyschen Warlords, und das sind, glaube ich, echt die garstigsten Gesellen auf dem Planeten, sollen bitte in unserem Namen, so ist es dann ja wohl, auf unser Geld verhindern, dass da jemand kommt. Dann ist es ja genauso untauglich in Wahrheit, wie der Versuch, die deutsche Grenze rund um die Uhr, quer durch den Wald, ich weiß nicht, wie viele tausende Kilometer, zu sichern, damit da keiner durchkommt. Das ist ja nur die Vorverlagerung irgendwo anders hin, wo wir es dann nicht so ganz genau sehen, wie schmutzig es dazu geht. Es ist immer noch derselbe Mechanismus. Der Magnet wirkt und Sie versuchen, die Leute zu stoppen, irgendwo auf dem Weg zu diesem Magneten. Schalten Sie doch den Magneten ab. Wenn klar wird, in Deutschland gibt es in dieser Form auf deutschem Boden kein Verfahren. Die Verfahren nach deutschem Asylrecht machen wir woanders, draußen an der Grenze. Und wenn du nach Deutschland kommst, nutzt dir das nichts mehr.
Was passiert denn dann? Sie haben eben gefragt, warum einigen wir uns nicht? Wir einigen uns deshalb nicht, weil Sie sagen, der Magnet ist das Asylrecht und ich sage, der Magnet sind unsere Lebensverhältnisse. Und Sie können die Lebensverhältnisse für diese Leute auch nicht zu sehr von denen, die wir selber haben, entfernen, klar, ohne dass wir eine Gesellschaft bekommen, die wir beide nicht wollen. Aber das, auf dem Weg sind wir ja, wenn die Ampel sagt, wir stecken die in Haft. Das ist ja schon erst, im Grunde ist das ja der erste Schritt zu sagen irgendwie, weil selbst wenn es gar kein Asylrecht gäbe in Deutschland und der steht aber an der Grenze und sagt, ich will jetzt hier rein. Wenn die Zurückweisung nicht funktioniert, weil die Österreicher ihn halt nicht nehmen und der hat einen Fuß hier sozusagen bei uns drin, dann müssen wir ihn behandeln wie einen Menschen, weil das machen wir halt so. Wenn wir damit aufhören und ihn eben in den Knast stecken, der kriegt nichts mehr zu essen, der kriegt nichts zu trinken, was weiß ich, keine Ahnung.
Das ist doch Quatsch.
Naja, Trump möchte das sozusagen machen. Trump würde am liebsten in Mexiko so vorgehen, aber er ist halt Trump. Und was ich so pervers finde, und deshalb bin ich vielleicht bei dem Thema auch so ein bisschen emotional engagiert, ist, ich glaube, es ist ein Rattenrennen, was hier gemacht wird, auf dem Rücken, schlechte Metaphorik, auf dem Rücken der Ärmsten der Armen. Und was sagt Frau Baerbock dazu, meine Lieblingsgrüne, ob sie das alles mitträgt, diese ganzen wirklich widerwärtigen Pläne? Na, da sind wir doch von ganzem Herzen dabei. O-Ton, Annalena Baerbock. Na, da sind wir doch von ganzem Herzen dabei. Und das finde ich einfach zum Heulen.
Augstein, Sie kriegen mich zu allem. Ich habe in Ihrer Gegenwart Gurkenpüree zu Ehek-Zeiten gegessen. Ich habe getanzt, ich habe Ihren komischen Rake getrunken. Ich habe vieles gemacht. Vieles. Aber ich werde nicht Annalena Baerbock verteidigen. Das können Sie von mir nicht verlangen. Es gibt Grenzen. Es gibt auch Grenzen der Menschenwürde. Ich meine, dann lieber in Haft. Nein, das ist auch zu viel. Also, ich werde Annalena Baerbock nicht verteidigen, aber ich glaube, Sie verwechseln Ursache und Wirkung, wenn Sie sagen, die AfD hat schon gewonnen, nur weil jetzt bestimmte, mehr oder minder sinnhafte Verschärfungen des Asylrechts und seines Vollzuges beschlossen werden. Ich glaube, die AfD ist in diesem Fall, ja, das Fieberthermometer, die Alarmglocke, wie Sie es in die Metaphorik packen wollen, die Ihnen gerade passt. Und macht sichtbar, dass es ein Problemgefühl, ein Stressgefühl, ein Überforderungsgefühl, ein Fremdheitsgefühl gibt, dass A, die haben, die der Zuwanderung unmittelbar, wenn man so will, ausgesetzt sind, dieser Form von Zuwanderung, oder aber nur fürchten, dass ihnen das so widerfahren könnte, wie das anderen Stadtvierteln, Gegenden, wie auch immer, widerfahren ist und dass sie dann sehen können. Also, dagegen müssen sie etwas unternehmen, sonst fliegt ihnen diese Gesellschaft auseinander. Und sie merken doch, nur ein Blick zurück in die kurze Geschichte der AfD, nachdem sie das Euro-Thema los waren, das ihr Gründungsthema, ihr Gründungsmythos auch war, haben sie nur noch seit 2015 von der Migrationsfrage gelebt, in Anführungsstrichen. Das heißt, war das Thema hoch und die Zahlen hoch, ging die AfD hoch. Ging das Thema runter, weil die Zahlen runtergingen und Ruhe eintrat, übrigens auch in den letzten 3 Merkel-Jahren ihrer Regierung vor Corona, war die AfD wieder tiefer zumindest als zuvor.
Gut, das nächste Thema ist die Klimaanpassung und der Wandel in den Lebensbedingungen, der das bedeutet. Und
aber das Einzige,
die AfD hat sich abgelöst
das stimmt nicht.
Ich widerspreche Ihrer These. Ich glaube, dass Ihre Beobachtung für die Vergangenheit stimmt. Ich glaube aber, dass die AfD längst eine politische Kraft ist, die ein Ressentiment und ein Widerwillen gegen diese liberale, inklusive Demokratie aufsaugt und ausdrückt und der sozusagen zeitlos ist und mit der Migrationskrise nichts mehr alleine zu tun hat, lieber Kollege. Und das ist das.
Da mischen sich viele Dinge ineinander. Ja,
ganz kurz, aber
Moment. Die Korrelation zwischen Migrationsfrage, Aufmerksamkeit, Erregungspotenzial in diesem Thema und der Bewegung der Umfragewerte und Wahlergebnisse der AfD ist 1:1. Und dann mag sich noch manches dazu mischen, überhaupt keine Frage. Aber das ist eine stets verlässliche Korrelation.
Lieber Kollege Blome, Ihnen ist auch schon aufgefallen, dass die AfD im Osten im Prinzip ein Drittel der Stimmen einsammelt. Dabei gibt es im Osten viel weniger Migranten und Migrationsproblematik als im Westen. Also mit dem tatsächlichen Migrationsdruck scheint das Ergebnis der AfD nicht zusammenzuhängen, sondern die AfD saugt Stimmungen auf und baut auf einer Ablehnung der liberalen, offenen Gesellschaft. Migration ist davon nur ein Teil. Was ich so besonders pervers finde, ist, dass der Osten, über den wir uns die ganze Zeit so viel im Gedanken gemacht haben, die einen haben gesagt, die Ossis sind gar nicht dankbar genug, ja, O-Ton Blome, die anderen haben immer gesagt, nein, wir müssen die Ossis viel besser verstehen, O-Ton Augstein und so. Die Realität ist, dass jetzt der Osten uns im Grunde das westdeutsche Gesellschaftsmodell zerschießt mit seiner Ausländerfeindlichkeit. Denn dieser ganze Wahnsinn, den wir da jetzt erleben, ist doch nur aus Rücksicht auf die ausländerfeindlichen Ossis, die uns in Sachsen und Thüringen schon mal gezeigt haben, wo der rechte Hammer hängt und das demnächst in Brandenburg auch machen. Und da geht der Ampel die Düse und auf diese Leute nehmen wir jetzt Rücksicht. Das ist eine Ironie des Schicksals, das ist die Macht des Ostens, so wie wir das uns überhaupt gar nicht vorstellen konnten. Und es ist eine destruktive Macht. Und mir wäre es echt sehr, sehr lieb, wenn dieser Gedanke sich weiter öffentlich verbreiten würde. Also echt, weil ich meine, das ist der Wahnsinn, was da gerade passiert.
Augstein, ich bin ja mit Ihnen der Meinung, dass die AfD auch etwas sehr Ostspezifisches hat, auch ihre Auftritte dort sehr ostspezifisch zugeschnitten sind im Vergleich zu westdeutschen AfD-Auftritten. Und gleichzeitig kann ich die Bundesregierung und übrigens die CDU erst recht verstehen, dass sie Sorge haben vor Folgendem. In Ostdeutschland gelingt der AfD der Vorstoß in bestimmte Milieus, die eigentlich in Anführungsstrichen der CDU gehören, die eigentlich in Anführungsstrichen der SPD gehören, wie die Arbeiterschaft. Und das mit ihrem ganzen ekligen, Entschuldigung, Sound, mit ihren lösungslosen Vorschlagsorgien und ihrem ganzen Hass auch, ja. Und die Sorge, das könnte auf die vergleichbaren Milieus in Westdeutschland übergreifen, ist ja nicht per se von der Hand zu weisen. Wir können beide schätzen und glauben und meinen, dass das was sehr Ostspezifisches ist, was die AfD da veranstaltet und ihr Erfolg dort. Aber sicher sein können wir nicht. Und trotzdem, und zugleich muss man ja sagen, 350.000 Asylsuchende pro Jahr, von denen wirklich nur ein Bruchteil tatsächlich Asyl bekommt, ist vielleicht zu viel für Deutschland im jetzigen Zustand bei all den Problemen, die wir sonst, und Sie hatten ja davon gesprochen, ja auch noch haben. Also müssen die Zahlen im Zweifel wirklich runter und vielleicht war die Größenordnung, blöderweise Obergrenze genannt, der CSU von so 180.000, 150 bis 180.000, irgendwie mal die richtige. Und als diese Zahl erreicht war oder gar unterschritten, ist es auch vergleichsweise still geworden um dieses Thema.
Ja, nur wie gesagt, da wo die AfD stark ist, gibt es ganz wenig Ausländer. Ich würde deshalb jetzt nicht unbedingt die AfD nutzen als Gradmesser dafür, wie die Deutschen mit den Ausländern klarkommen, weil das ist einfach irgendwie Quark. Sie können die AfD nur nutzen als Gradmesser dafür, was die Leute von Demokratie, Liberalität, bla 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 und solchen ganzen Sachen halten. Aber Ausländer weiß ich jetzt gar nicht so. Jedenfalls werden wir jetzt ein Rattenrennen nach unten haben. Wer schiebt noch schneller ab? Ja, wer ist der größte Abschieber des Jahres? Ich könnte mir vorstellen, dass die Bundesländer dann so Rankings machen. Vielleicht verteilt die Bild-Zeitung Preise irgendwie so. Bremen hat es in einem Tag geschafft, 35 Afghanen abzuschieben. Yippie-ja-je, Schweinebacke. So, also das ist halt das, wo wir jetzt hingehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wo führt das hin? Ist das noch mein Land, Blume? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen traurig.
Sie werden das Problem mit keinem Rattenrennen lösen und auch mit keinem Abschiebewettkampf. Sie werden das Problem nur lösen, noch einmal, wenn weniger Menschen kommen, die sie dann durch ein Verfahren führen müssen und hinterher wieder aus diesem Land herauskomplimentieren wollen. Ist halt so. Aber diese Erkenntnis wird sich durchsetzen. Da bin ich ziemlich optimistisch und ziemlich zuversichtlich. Das Scheitern dieser Gespräche zwischen, noch dazu auf mittlerem Niveau, jetzt zwischen Opposition und Regierung, ist doch nur eine Etappe. Das wissen wir doch beide. Christian Lindner, der jetzt auch nicht jeden Tag von der Muse aufs Neue geküsst wird, hat schon gesagt, vielleicht war der Fehler, dass nicht Scholz, Merz, Habeck und Lindner verhandelt haben, wenn es um was Großes geht. Wenn die von Gipfel reden, dann sollen halt auch die Chefs kommen. Anstatt Menschen zu schicken, Entschuldigung, von der CDU, die man nur als echter Feinschmecker und Kenner kennt, und irgendjemanden aus der zweiten Reihe der Bundesregierung. Also, wenn das wirklich ein Top-Thema ist und man muss wohl glauben, dass es das ist, dann sollen auch die Top-Leute darüber verhandeln. Dann wird man weitersehen, ob man noch zu anderen Lösungen kommt, die mehr sind als das zusehends eklig werdende Verschärfen der Bedingungen.
Gut, also jedenfalls sind wir ja noch nicht bei amerikanischen Verhältnissen. Da essen die Migranten ja die Haustiere ihrer Gastgeber auf. Und ich muss sagen, wenn das in Deutschland hier ist, also wenn hier anfangen die Asylanten Haustiere zu essen, dann bin ich auch der allererste, der am Abschiebebus steht, ja, und noch hinten mit anschiebt beim Abschieben und so. Also ein Glück, dass wir noch nicht amerikanische Verhältnisse haben.
Angstein, ich hoffe nur, dass das niemals auch von der fünften Kolonne hier so rausgeschnitten wird und dann einfach mal auf den Äther gegeben wird.
Sie meinen,
dann
aus dem sind Kontext? Sie weg,
dann, ja. Quasi aus dem Kontext dekontextualisiert wird, was Sie da gerade gesagt haben. Sie spielen an auf Donald Trump und man, also how low will they go? Die gesamte Republikanische Partei, die mittlerweile jetzt den Topos, das heißt die Geschichte pflegt, den Irrsinn, dass Migranten aus Haiti, wenn sie endlich über die Grenze gekommen seien in den USA, sofort anfangen, die Haustiere der Amerikaner zu essen. Hunde, Katzen, seitdem lichten sich Republikaner und zuvor aus Donald Trump auf Bildern ab mit ganz vielen Katzen. Save them, rettet die Katzen, rettet die Hunde, rettet eure Haustiere. Das ist so krass und das hat er in einem TV-Duell, also vor Millionen Zuschauern, einfach so rausgeschoben. Sagt, sie kommen und essen unsere Haustiere weg. Sie kommen und essen unsere Haustiere. Ich meine, dann fragt man sich wirklich, ist das die Führungsmacht der freien Welt? Ey, gute Nacht, Marie, wenn das die Hälfte der Leute dort glauben.
Na ja gut, aber deshalb hat ja Kamala Harris auch jetzt nicht so einen schweren Stand. Sie war mir, ich gebe zu, nicht im Ganzen mir angeguckt, sondern nur in Auszügen. Da war sie mir aber plötzlich echt sympathisch, weil man hatte teilweise auch das Gefühl, sie hat auch Späßchen dabei zuzugucken, wie der Mann sich vollkommen einfach auf eine Art und Weise lächerlich macht. Damit, also so schwer hat er es ihr jetzt auch nicht gemacht in den Duell.
Also sie versucht es erkennbar anders und hat tatsächlich den so angeschaut.
Das Wort Duell passte irgendwie jetzt auch nicht so richtig. Es war nicht so ein richtiges Duell.
Nein, und sie hat ihn auch ausgelacht und so, hey, was reden Sie da? Also sie hat es erkennbar anders probiert als ihre Vorgänger von Joe Biden bis Hillary Clinton im Duell gegen Donald Trump.
Ja, weird
aber klappt
people.
Das dann? Kann man den auslachen? Ich meine, dafür ist er ein bisschen groß geworden. Naja, der war schon mal Präsident.
Aber was ihr Vizepräsident da geprägt hat als Wort, irgendwie, das sind halt weird people, also sonderbare Leute. Diese Klassifikation von Trump und seinen Mitsassen, das saß ja irgendwie auch ganz gut. Das ist natürlich eine andere Art, denen zu begegnen und sie nicht so zu dämonisieren. Weil wenn man jemanden dämonisiert, schreibt man ihm ja auch viel Macht und Einfluss zu. Sondern auch so ein bisschen auch zu sagen, ey, die in Wahrheit, Leute, lass doch jetzt einfach mal hingucken. In Wahrheit haben die einfach echt einen an der Waffel. Die ticken nicht mehr ganz richtig. Und ein bisschen war Trumps Auftritt ja auch so. Ich finde interessant übrigens, wenn ich das jetzt mal sagen darf hier, mich wundert, wie schlecht er umgeht und wie schlecht die republikanische Kampagne umgeht mit Kamala Harris und dieser veränderten Wettbewerbssituation. Das finde ich echt einfach interessant als Beobachter, weil man hätte meinen sollen, die haben so viel Geld, die sind so professionell, die haben so tolle Spin-Doktoren, dass die schnell reagieren und schnell eine gute Gegenstrategie haben. Aber irgendwie sind die so blank, seit Harris da ist.
Keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie auch deshalb blank waren, mindestens als es soweit war mit Kamala Harris. Weil sie so eingefleischt, wie diese Republikaner inzwischen sind, nicht glauben konnten, dass andere Leute, andere Männer im Besonderen, einer Frau so etwas zutrauen würden wie die Präsidentschaftskandidatur.
Das glauben sie.
Das heißt, das war für die denklogisch ausgeschlossen, dass es eine Frau werden konnte, weil Frauen können das nicht in deren Weltbild. Und darum schauen sie sich an, mit welchen Frauen sich zumindest optisch Donald Trump umgibt und was daraus möglicherweise für sein Frauenbild abzulesen ist. Und dem entspricht Kamala Harris nun gerade nicht. Insofern hat er, glaube ich, wirklich Schwierigkeiten mit diesem Wesen aus seiner Sicht. Was ist das? Was will diese Frau? Die will auch Präsidentin werden? Das ist ja wohl ein Witz. Mit der kann er nicht umgehen.
Na gut, Blume, ich weiß nicht, das Leben geht ja weiter. Aber übrigens ganz kurz, auf Ihrem Sandwich, ist das eigentlich Meerschweinchen? Geben Sie mir doch mal ein Stück ab davon. Hm, lecker. Hm,
jam, jam. Nee, Augstein, das ist ein Asterix- und Obelix-Sandwich. Das ist mit Honig gefüllter Giraffenhals.
Mann, Blume, es sind in Honig gebratene Schweinskaldaunen und das verstehen auch nur Leute, so wie Sie und ich, die Asterix bei den Schweizern auswendig kennen. Das werden immer weniger. Tschüss.
Wollen Sie mir nicht Ihr Lippengrün leihen, damit ich mein Make-up noch ein bisschen verwüsten kann? Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.